Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Abend.
Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Doch im Moment könnte man schon bei der Abfahrt mittelmäßig wütend werden. Auf dem Flughafen in Frankfurt am Main etwa, wo heute viele Flieger am Boden blieben, weil Demonstranten im Namen des Klimas zunächst den Zaun durchschnitten, um sich dann auf den Start- und Landebahnen festzukleben. Mindestens 270 Flüge wurden gestrichen. Tja, vielleicht doch besser Zug fahren? Da lauern bekanntlich schon die nächsten Probleme. Die Deutsche Bahn hat gerade heute bei ihrer Halbjahresbilanz ein Milliarden-Minus präsentiert. Und dass sie es in Sachen Pünktlichkeit oft längst nicht so genau nimmt wie die Kunden, hat sich spätestens seit der Fußball-EM jetzt auch europaweit rumgesprochen. Mirja Fiedler und Tom Garus.
Die Deutsche Bahn ist so im Arsch. Die Deutsche Bahn ist so im Arsch.
We have a train now, but it's just canceled.
Wir versuchen, die Bahn zu vermeiden.
Ich schäme mich schon seit Jahren für die Deutsche Bahn.
Die Bahn blamiert Deutschland während der Fußball-EM, so urteilen viele weltweit. Verspätete Züge, marode Schienen und Baustellen verantwortet er seit mehr als 7 Jahren, Deutsche Bahnchef Richard Lutz.
Wir haben gerade während dieser 4 Wochen Europameisterschaft, glaube ich, wie unter einem Brennglas gesehen, welche strukturellen Schwächen die Eisenbahn und insbesondere die Infrastruktur in Deutschland hat. Sie ist einfach zu alt, sie ist zu störanfällig. Und die Extremwetterereignisse, die wir insbesondere im Juni gesehen haben, haben das eben noch mal ganz deutlich zutage gebracht.
Extrem negativ seine Halbjahresbilanz heute. Die Deutsche Bahn fährt einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro ein, nach Zinsen und Ertragssteuern. Auch die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr sinkt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 auf 64,2 Millionen. Und noch nicht einmal 2/3 aller Fernverkehrszüge kommen pünktlich. Die Misere des Staatskonzerns hätte das Management verursacht, kritisieren ehemalige Deutsche Bahn-Spitzenkräfte, aber auch die Bundesregierung. Sie müsse mehr Geld in das Schienennetz und die Digitalisierung investieren.
Wir brauchen einen Konsens. Wir haben jetzt, wenn wir zum Beispiel in die Schweiz gucken oder auch nach Österreich, dann ist die Bahn ja deutlich stärker finanziert dort. Und das ist auch über Jahre und bei wechselnden Regierungen eigentlich ein gesellschaftlicher Konsens. Und so etwas brauchen wir in Deutschland auch. Wir brauchen eine gewisse Stabilität, eine Zielstellung für die Bahn und die muss über Jahre beibehalten werden.
Baustellen werden Reisen auch in Zukunft ausbremsen. Die erste große Generalsanierung ist vor 1,5 Wochen gestartet, inklusive monatelanger Vollsperrung. 40 weitere dieser Großbaustellen sollen folgen in den kommenden 7 Jahren. Die Bahntochter InfraGo kassiert dafür Trassenentgelte, auch von Wettbewerbern auf den Schienen.
Wenn es sich so ergibt, wie es sich andeutet, nämlich dass die Trassenpreise im Laufe der nächsten Jahre so massiv steigen werden, wie sich das jetzt abzeichnet, dann ist es sehr schlecht. Dann werden sich mittelfristig vor allem im Fernverkehr entweder Angebotsausdünnungen oder steigende Fahrpreise ergeben müssen.
Den Fernverkehr weiter auszudünnen, schloss der Bahnchef heute aus. Zu Fahrpreisen will er sich erst im Herbst äußern. Dafür kündigt sein Finanzvorstand heute harte Einschnitte ein. 30.000 Vollzeitstellen will die Deutsche Bahn in den kommenden 5 Jahren streichen, vor allem in der Verwaltung.
Da muss niemand um seinen Arbeitsplatz fürchten, sondern wir müssen alle gemeinsam mit Automatisierung und Digitalisierung vor allen Dingen sicherstellen, dass wir den Laden am Laufen lassen können mit weniger Personal.
Mit weniger Menschen den Konzern aus dem Minus manövrieren, so das Ziel des Chefs. Von der Weltspitze ist die Deutsche Bahn momentan weit entfernt.
Ich spreche mit Christian Böttger, Verkehrs- und Bahnexperte und Wirtschaftsingenieur von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Guten Abend, Herr Böttger.
Guten Abend.
Wenn man wenig Geld hat und Verluste schreibt, muss man Prioritäten setzen. Welche wäre denn aus Ihrer Sicht die oberste?
Also ich glaube, die oberste Priorität ist natürlich, den Betrieb überhaupt im Laufen zu halten. Das ist heute schon mal anspruchsvoll genug. Aber ich glaube, die Bahn muss endlich mal die längst angekündigte Sanierung angehen. Und aus meiner Sicht muss im Mittelpunkt tatsächlich stehen die Sanierung der Managementstrukturen. Die Bahn hat in den letzten Jahren also unglaublich viel an Verwaltung, an Wasserkopf aufgebaut, das also auch die Entscheidungen schlecht und langsam macht. Und ich glaube, das ist ein zentrales Problem, dass man angehen muss, auch ohne, dass man mehr Geld zur Verfügung hat.
Sie sprechen von Sanierung in mehrfacher Hinsicht. Verkehrsminister Wissing versucht es jetzt ja erstmal mit einer Generalsanierung auf den Schienen. Aber wenn man monatelang Strecken sperrt, um danach für eine Weile wieder Ruhe zu haben. Ist das der richtige Weg?
Also ich glaube, der Zustand des Netzes ist so schlecht, dass man an einer Grundsanierung nicht vorbeikommt. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Man hat dieses Projekt doch als sehr politisches Vorzeigeprojekt gestartet. Vielleicht mit ein bisschen wenig Vorlauf und ein bisschen viel Medienarbeit. Aber ich glaube, grundsätzlich kommt man an einer Sanierung nicht vorbei. Aber was an dieser Stelle sehr deutlich wird und leider gar nicht diskutiert wird, ist eben, wir sperren viel mehr als zum Beispiel die Schweizer oder die Österreicher. Die würden in vergleichbarer Situation vermutlich nur ein Gleis sperren. Und wir haben aber in Deutschland so viele Regeln, so viele technische Vorschriften, dass wir in Deutschland mehr sperren müssen. Und das ist auch eine Sache des Bundes eigentlich, diese Regeln mal durchzugucken und zu entschlacken und zu sehen, ob wir nicht vielleicht auch mit den Regeln längst kommen, wie wir sie in Nachbarländern haben.
Aber da sind wir genau beim Thema, Herr Böttger. Gerade während der EM wurde besonders heftig auf die Bahn geschimpft und gesagt, im Ausland läuft alles besser. Ist das denn wirklich so?
Es läuft vieles besser, aber man muss natürlich sagen, Deutschland hat also auch ein großes Bahnnetz, einen sehr intensiven Bahnbetrieb, ist ein großes Land, auch mit einem hohen Marktanteil der Schiene. Deswegen lassen sich nicht alle Dinge aus Nachbarländern übertragen, aber sicherlich ist es so, dass wir im Vergleich mit Nachbarländern momentan nicht besonders toll aussehen mit der Schiene.
Sie haben gerade schon die Streckensperrung und Sanierung angesprochen. Wo könnten wir uns denn generell am meisten abgucken? Wo läuft es optimal aus Ihrer Sicht?
Also optimal läuft es, glaube ich, nirgendwo. Es gibt viele Länder, wo man sich was abgucken könnte. Aber wir haben eben auch andere politische Strukturen. Denken Sie an die Schweiz mit den Volksabstimmungen, wo eben dann auch ganz anders politisch diskutiert wird als bei uns und wo man dann auch eine politische Entscheidung hat, die von der Bevölkerungsmehrheit getragen wird. Wir garantieren der Bahn über 20 Jahre das Geld. Das ist mit dem deutschen parlamentarischen System nur einfach nicht denkbar. Also das kann man sich wünschen, aber das ist eben tief verankert auch in unserem politischen System. Deswegen lässt sich das nicht alles eins zu eins übertragen. Ich glaube, die Schweiz macht vieles richtig, die Österreicher machen auch vieles richtig. Also wenn man guckt, gibt es viele Länder, in denen man gute Ideen findet, aber wenn man tiefer reinguckt, stellt man auch fest, dass es in jedem Land natürlich auch Probleme gibt.
Jetzt sagen die einen gerne, woanders ist alles besser, die anderen, früher war alles besser. Deshalb die Frage, wann gibt es wieder die Bahn, die viele noch aus ihrer Kindheit zu kennen glauben, die pünktlich kommt und auch wirklich fährt?
Ja, auch da neigen wir ein bisschen zur Verklärung, aber also klar ist, die Bahn muss wieder besser werden und auch wenn momentan die Situation schlimm ist und eigentlich die Fakten manchmal einen etwas frustrieren, bleibe ich eigentlich Optimist und sage, das wird in den nächsten 10 Jahren irgendwie dann doch mal besser werden.
Und jetzt hieß es gerade, von steigenden Fahrpreisen werde dann im Herbst wieder gesprochen. Was erwarten Sie da für die Bahnfahrenden?
Also ich finde, die Bahn hat das in den letzten Jahren gerade im Fernverkehr gut gemacht mit diesem sogenannten Yield Pricing, mit diesem nachfrageorientierten Preisbildungen, die jetzt nicht immer populär sind bei Fahrgästen, aber die sich schon als sehr sinnvoll erwiesen hat. Ich glaube, die Bahn wird auf diesem Weg weitergehen und eben sagen, also da, wo die Nachfrage hoch ist, sind die Preise etwas höher, so macht es die Luftfahrt ja auch. Und dass man dann Sonderangebote da macht, wo die Nachfrage gering ist. Und ich glaube, dass man da also noch etwas tun kann und einerseits mehr Geld einnehmen kann, zum Beispiel bei Geschäftsreisenden, und aber weiterhin noch günstige Angebote macht. Also da sehe ich eigentlich, dass die Bahn auch im Vergleich zu anderen Ländern eigentlich relativ erfolgreich arbeitet.
Und jetzt noch ein Stichwort, Deutschland-Takt. Werden sich einige noch daran erinnern, 2018 vom damaligen Verkehrsminister Scheuer stolz vorgestellt. Also jede Stunde in jede Richtung optimal vernetzt unterwegs. 2030 sollte der Deutschland-Takt Wirklichkeit werden. Was tippen Sie? Wann ist es soweit?
Also ich möchte eigentlich keinen Abgesang darauf machen. Aber ich glaube, wir müssen das Geld, was da ist, etappieren. Also man hat gegenüber den Zahlen, die 2018 im Raum standen, ja die Investmittel deutlich weiter gestrichen. Wir hatten auch eine Baukosteninflation, die nicht ausgeglichen wurde. Und ich glaube, wir müssen etappieren und überlegen, welche Projekte sind wirklich bis 2030, bis 2040 umsetzbar. Und wir sollten jetzt nicht uns berauschen an Fahrplänen, die man vielleicht 2060 fahren kann, sondern sollten wirklich jetzt mal ehrlich auf den Tisch legen, was ist finanzierbar bis 2030. Das hat das Verkehrsministerium seit 2 Jahren versprochen und liefert eben nicht. Aber dass wir uns wirklich mal ehrlich machen und sagen, was ist realistischerweise finanzierbar und dass man sich dann auch auf diese Projekte konzentriert. Und dann wird man sehen, dass leider in den nächsten Jahren vom Deutschlandtakt nicht viel übrig bleibt.
Meint Christian Böttger, Verkehrsexperte von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Was war von der Ampel? Vielleicht gut gedacht, aber weniger gut gemacht und definitiv gar nicht gut verkauft. Da hätte wohl mancher mehrere Antwortmöglichkeiten parat. Eine davon, die Kindergrundsicherung. Ein stolzes sozialpolitisches Großprojekt der Grünen mit dem Ziel, Kinder wirklich aus der Armut zu holen. Allerdings über Monate klein und kleiner getreten im berüchtigten Ampel-Koalitionsstreit. So klein mittlerweile, dass nicht wenige die Kindergrundsicherung spätestens jetzt nach der Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers gestern sogar für gescheitert halten.
Wir gehören zusammen, singen Kinder für Bundesfamilienministerin Lisa Paus in einer Leipziger Kita. Und die wird sich vielleicht gedacht haben, wenn das nur in der Ampel auch so wäre, gerade beim Thema Kindergrundsicherung.
Ich nehme die Gespräche jetzt als sehr, sehr konstruktiv wahr. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das Kindergrundsicherungsgesetz verabschieden.
Rückblick. Enthusiastisch startet Lisa Paus vor 2 Jahren ins Amt. In vielen Sendungen und Interviews erklärt sie, was sie für das größte sozialpolitische Projekt der Ampel hält.
Ich möchte tatsächlich alle kindbezogenen Leistungen, die es gibt, möchte ich zu einer Leistung bündeln, die an einer Stelle abgerufen wird.
Wir fassen alle relevanten Leistungen für Kinder zu einer Leistung zusammen, zur Kindergrundsicherung. Jedes Kind erhält den Garantiebetrag und je nachdem, was die Eltern verdienen, den Kinderzusatzbetrag.
Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket und andere Leistungen aus einer Hand. Das war das hehre Ziel der Kindergrundsicherung. Paus will dafür eine neue Behörde aufbauen. Die Rede ist von 5.000 Stellen. Und sie will 12 Milliarden extra. Der Finanzminister sperrt sich. Zu viel Geld. Die Liberalen wollen entbürokratisieren, nicht mehr kosten. Es gibt zwar mehr Kindergeld, mehr Kinderzuschlag und auch mehr Geld für Kitas, mehr aber nicht. Die Sozialverbände kritisieren, es fehle der Mut zu mehr.
Wenn wirklich nur die Vorhaben umgesetzt werden, die jetzt geplant sind, dann ist es keine Kindergrundsicherung, sondern dann sind es Verbesserungen im bisherigen System, wie zum Beispiel 5 Euro mehr Kindergeld und Kinderzuschlag, was gut ist, aber das ist dann eben kein Systemwechsel.
Aus der Reform wird ein Reformchen.
Der erste Schritt wird jetzt kommen und das ist Entbürokratisierung und Vereinfachung für Familien, aber keine Ausweitung von Sozialleistungen, denn es muss sich ja weiter lohnen zu arbeiten in Deutschland. Die beste Armutsbekämpfung ist, Familien in Arbeit zu bringen.
Selbst der Kanzler sieht derzeit keinen Spielraum für mehr.
Die Regierung, aber auch die Koalitionsparteien diskutieren gegenwärtig über erste Schritte zur Einführung der Kindergrundsicherung und dann auch darüber, wie man den Weg zum zweiten Schritt formuliert, der vermutlich dann nicht in dieser Legislaturperiode sich ereignen wird.
Viele verstehen das als das Ende der Kindergrundsicherung. Die Familienministerin hingegen nicht. Sie sieht sich sogar vom Kanzler unterstützt, will an den Erfolg glauben.
Bei der zweiten Stufe, da wird noch intensiv gerungen, wie es kommt. Aber insgesamt wird es eine Kindergrundsicherung geben und den Einstieg werden wir hoffentlich nach dem Sommer verabschieden.
Lisa Paus hofft also auf den Endspurt der Ampel. Dass doch noch alle zusammenhalten, so wie hier in der Kita in Leipzig.
Der Plan der Kindergrundsicherung, dazu hat Gabriele Dunkel aus unserem Hauptstadtstudio diese Meinung.
Die Kindergrundsicherung ist gescheitert und zwar an der Bundesfamilienministerin Lisa Paus, auch wenn sie das nicht wahrhaben will. Sie war schlecht beraten, hat schlecht kommuniziert und schlecht verhandelt. Sie hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, den keiner so wirklich verstanden hat. Er sei nicht tragfähig, wenig durchdacht, tönte es von FDP und SPD. Seit Monaten hängt der Entwurf jetzt fest, wird daran rumgedoktert. In Erinnerung bleibt auch Paus Forderung nach 12 Milliarden Euro. Wofür sie die braucht, hat sie nie gesagt. Am Ende gibt der Finanzminister ihr rund 2,5 Milliarden Euro. Lisa Paus gibt sich zufrieden, praktisch ohne Widerworte. Um Bürokratie zu vereinfachen, will Paus eine neue Behörde mit rund 5.000 Stellen. Die eigene Parteichefin Ricarda Lang kassiert das dann eilig ein. Paus schafft es wieder nicht, die Kritik zu entkräften. Auch beim Thema Digitalisierung geht es nicht voran. Viel ist also nicht vom angekündigten Systemwechsel, so wie Paus es nennt, übrig geblieben. Schade. Denn es geht ja um eine gute Sache. Armen Kindern helfen. Paus hätte das mehr nutzen, mehr emotionalen Druck ausüben müssen. Gestern dann der Kanzler, der das Projekt auf die kommende Legislatur verschiebt. Und Lisa Paus sieht darin eine Rückendeckung. Hä? Warum nicht einfach zugeben, dass der große Wurf eben nicht geklappt hat? Mit einer FDP, die sparen will, und einer SPD, die vielleicht den Grünen den sozialpolitischen Erfolg nicht gönnt. Eines steht fest: Leidtragende sind die Kinder. Denn jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht und immer noch gilt leider, aus armen Kindern werden viel zu oft chancenlose Erwachsene. Lisa Paus ist groß gestartet, aber wohl gescheitert. Bleibt die Hoffnung auf die nächste Legislatur und eine neue Regierung im Interesse der Kinder.
Die Meinung von Gabriele Dunkel. Wie hoch die Gefühle gerade kochen in Washington während des Besuchs des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, beweist auch dieses Bild. Anti-israelische Demonstranten verbrennen gestern die amerikanische Flagge im Herzen der US-Hauptstadt. Tja, und wie viel Hitze schon jetzt im Präsidentschaftswahlkampf steckt, beweisen wiederum die Reaktionen darauf. Donald Trump forderte sogleich ein Jahr Gefängnis fürs, wie er es nennt, Entheiligen der US-Flagge. Eine klare Linie, für die seine Anhänger ihn feiern, während die Demokraten zum Thema Nahost nach ihrer Linie weiterhin suchen. Thurman Burgers.
Kunstblut als Protest gegen einen vermeintlichen Kriegsverbrecher. Die Wut der Demonstranten auf den Besuch von Benjamin Netanyahu im Weißen Haus ist mit Händen zu greifen. Der Konflikt im Nahen Osten hat längst den fernen Westen erreicht. Er gehört nicht hierher. Er muss für seine Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden. Den Weg ins Weiße Haus kennt Benjamin Netanyahu. Er war schon öfter hier. Auch wenn das Lächeln angesichts der aktuellen Spannungen schwerfallen dürfte, tauschen Gast und Gastgeber zu Beginn ihres Treffens gewohnte Höflichkeiten aus. Herzlich willkommen zurück. Wir haben viel zu besprechen. Sie haben das Wort. Ich danke Ihnen für 50 Jahre Staatsdienst und 50 Jahre Unterstützung für Israel. Netanyahus Rede am Vorabend wird überschattet von dem Boykott zahlreicher Demokraten. Nancy Pelosi, die ehemalige Vorsitzende des Repräsentantenhauses, schreibt anschließend von dem bei weitem schlechtesten Auftritt eines ausländischen Würdenträgers vor dem US-Kongress. Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris bleibt der Rede fern, macht lieber weiter Wahlkampf. Die designierte Präsidentschaftskandidatin der Demokraten muss um verloren gegangene Stimmen pro-palästinensischer Amerikaner kämpfen, ohne die wichtige Wählergruppe der amerikanischen Juden zu verprellen. Ein schwieriger Balanceakt. In einem schriftlichen Statement kritisiert sie die Proteste scharf. Solidarität mit der Hamas sei verabscheuungswürdig und dürfte in den USA nicht geduldet werden. Außerdem verurteile sie das Verbrennen der amerikanischen Flagge. Genug Stoff für ein Gespräch mit Netanyahu, das in diesen Minuten beginnen soll. Donald Trump wiederum hat Benjamin Netanyahu für morgen auf sein Anwesen Mar-a-Lago in Florida eingeladen. Ein Affront für Joe Biden. Auf seinem eigenen Kurznachrichtendienst schreibt er: Wären diese Demonstranten Republikaner, kämen sie für 10 bis 20 Jahre ins Gefängnis. Unter dieser korrupten Regierung wird ihnen aber nichts passieren. Gestern Abend wendet sich Joe Biden in einer mit Spannung erwarteten Rede an die Nation zum ersten Mal seit seinem Verzicht auf eine erneute Kandidatur. Er verspricht, sein Amt weitere 6 Monate auszuführen und sowohl für Israel als auch für Palästina zu kämpfen. Ich werde alles dafür tun, den Krieg in Gaza zu beenden, alle Geiseln nach Hause zu holen, sowie Frieden in den Nahen Osten zu bringen. Der Kampf ums Weiße Haus hat von vorne begonnen. Wer ihn gewinnt, hängt auch davon ab, wie es in Israel und Gaza weitergeht.
In den Süden des amerikanischen Kontinents, wo in Venezuela seit 11 Jahren Nicolas Maduro regiert und das nach den Präsidentschaftswahlen am kommenden Sonntag auch weitermachen will. Allerdings, die Geduld der meisten Venezolaner mit ihm scheint am Ende. Es ist nichts geblieben vom Versprechen, sein Sozialismus bringe gutes Leben für alle. Seit Maduro an der Macht ist, haben Millionen frustriert das Land verlassen. Und erstmals spürt die Opposition trotz aller Schikanen seitens des Regierenden, sie hat an diesem Wochenende eine Chance zu gewinnen und Maduro abzulösen. Marie-Christine Böse.
Gabriel Romero will, dass wir hier filmen, im Krebskrankenhaus von Caracas, das vor sich hinrostet. 150 Frauen müsste er dringend operieren, aber der OP-Saal funktioniert derzeit nicht und Ärzte fehlen auch. Man hat uns vergessen, das ganze Land. Anaïs wartet seit 8 Monaten auf die Bestrahlung, die sie dringend braucht. Nelia hat Knochenkrebs, doch ihre Mutter muss selbst das Geld für den Bus zusammensparen. Mir fehlt Geld, um alles, was sie braucht, zu kaufen. Es spielen sich Tragödien ab, weil zu vieles fehlt. Man fühlt, dass einem die Hände gebunden sind. Wir können nicht so helfen, wie wir sollten. Das öffentliche Gesundheitssystem im Land mit den größten Erdölreserven der Welt. Zum Schämen, sagt Romero. Doch das ist nur eine Seite. Es gibt auch diese. Dicke Autos und große Fernseher. Einer kleinen, teils staatsnahen Elite geht es gut, während der staatliche Mindestlohn hier nicht mal für einen Kaffeebesuch reicht. Dabei wollte Präsident Maduro mit seinem Sozialismus des 21. Jahrhunderts die Kluft zwischen Arm und Reich überwinden. Doch mit Misswirtschaft ruinierte er das Land. Der Ölexport brach wegen der US-Sanktionen zusammen. Venezuela ist heute ein ungleiches Land. Ich bekomme 4 Dollar Rente im Monat. Das reicht nicht mal für ein Aspirin. Venezuela wählt. Und auf den Plakaten lächelt nur einer. Doch Machthaber Maduro könnte abgewählt werden, auch wenn das fast keiner direkt sagt, aus Angst vor Verfolgung. Wir hoffen auf einen positiven Wandel. Und was heißt das? Naja, ein positiver Wandel. Ein Rentner soll den Wandel bringen. Edmundo González, ein eher blasser Ex-Diplomat, fordert Maduro heraus. Der hatte die eigentliche konservative Oppositionskandidatin Maria Machado von der Wahl ausgeschlossen. Machado wirbt nun für González. Beklagt zuletzt diesen Angriff auf ihr Team. Die Wagen beschmiert, Bremsschläuche durchschnitten. Trotz der Hindernisse führt die Opposition in relevanten Umfragen und könnte die Wahl tatsächlich gewinnen. Dann gibt es 2 Szenarien. Entweder erkennt Maduro den Sieg der Opposition an oder er versucht, den Willen des Volkes zu brechen. Das aber ginge nur autokratisch mit Gewalt, Repression und harter Hand. Bisher steht das Militär hinter Maduro. Wer von der Korruption profitiert, hat viel zu verlieren. Maduro droht Strafverfahren, er klammert sich an die Macht. Die Opposition steht für Kapitalismus, Tod und Blut. Der Druck aber wächst. 8 Millionen Venezolaner sind schon geflüchtet. Auch Gabriel Romeros Kinder leben im Ausland. Als Arzt verdient er nur 50 Dollar, hier braucht einen Zweitjob. Die meisten protestieren aber nicht, weil sie Angst vor Festnahmen haben. Romero vertraut auf einen demokratischen Wandel, doch eine Frage bleibt. Kann ein Übergang friedlich gelingen? Oder reagiert Maduro mit Gewalt?
Tja, und weitere Nachrichten des Tages hat jetzt Susanne.
Im Luftraum vor der Küste Alaskas hat es einen Zwischenfall gegeben. 4 Langstreckenbomber aus Russland und China wurden von Kampfflugzeugen der USA und Kanadas abgefangen. Die gemeinsame nordamerikanische Luftraumüberwachung teilte mit, sie habe die russischen und chinesischen Maschinen nicht als Bedrohung empfunden, aber mit Präsenz geantwortet. Moskau und Peking erklärten, die Patrouille habe sich nicht gegen Dritte gerichtet. In Taiwan und auf den Philippinen hat der Taifun Gemi schwere Schäden verursacht. Mindestens 22 Menschen kamen durch Sturm und Regen auf den Philippinen ums Leben. Vor Taiwan sank ein Frachter. Teile des Landes stehen vollständig unter Wasser. 4 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Mittlerweile hat der Taifun die Küstenregionen Chinas erreicht. In Peking fällt Starkregen. Hunderttausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. In Deutschland sind die Preise bei Neuvermietungen im ersten Halbjahr erneut gestiegen. In den Großstädten im Schnitt um 6,3%, in den kreisfreien Städten sogar um mehr als 8%. Zahlen, die das Beratungsunternehmen JLL veröffentlicht hat. In einigen Metropolen gab es noch größere Sprünge. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Der Grund für den Mietpreisanstieg in nahezu allen Regionen liegt auf der Hand. Es wird zu wenig gebaut. Und Wohnungen, die frei werden, werden teurer neu vermietet. Dies betrifft vor allem die deutschen Metropolen, in denen der Zuzug stark ist, die Wohnungsnot groß. In Berlin war der Mietpreisanstieg mit gut 11% im ersten Halbjahr am stärksten. Gefolgt von Leipzig mit 10% und Frankfurt mit 9%. Zumindest hat sich der Anstieg der Mietpreise zuletzt etwas verlangsamt. Positiv auch, in den Großstädten sind die Preise für Wohneigentum gesunken.
Einen Tag vor der ja, ich weiß. Einen Tag vor der Olympiaeröffnungsfeier sind die deutschen Fußballerinnen mit einem Sieg in das Turnier gestartet. Sie gewannen in Marseille 3:0 gegen Australien.
Viel besser hätte der Auftakt ins olympische Fußballturnier nicht laufen können für die deutsche Frauennationalmannschaft. Gegen den WM-Vierten aus Australien ist das deutsche Team die bessere Mannschaft und geht nach 24 Minuten durch Marina Hegering in Führung. Bundestrainer Horst Rubisch sieht einen äußerst disziplinierten Auftritt seiner Mannschaft. In der zweiten Halbzeit verteidigen die deutschen Frauen die Führung. Wieder ist eine Ecke von Julia Quinn Ausgangspunkt für ein deutsches Tor. Lea Schüller mit dem 2:0. Nach einer guten Stunde die deutschen Frauen, vor allem bei Kopfbällen, den Australierinnen überlegen. Nur 4 Minuten später spielt das deutsche Team einen Angriff perfekt aus. Sarai Linder auf Jule Brandt zum 3:0 Endstand. Der erste Schritt Richtung olympisches Viertelfinale für die deutschen Fußballfrauen.
So, und jetzt mache ich doch noch weiter mit ein bisschen Sport. Gehen wir in die Welt von tatsächlich schneller, höher, weiter, in der dabei sein eben meist nicht alles ist. In den kommenden Wochen ist Paris mit Olympia der Mittelpunkt des Kosmos Spitzensport. Olympische Spiele sind der Traum vieler Sportler. Aber um etwa beim Volleyball Überflieger zu werden, braucht es viel Anlauf. Leistung verlangt Leidenschaft und vor allem Leiden. Jahrelang. Wer an die Spitze will, für den ist ein Sportgymnasium wohl erstmal der richtige Schritt. Franziska Hähnlein war mittendrin auf dem Parkett in der Landeshauptstadt Schwerin, wo Volleyball seit Jahrzehnten einen hervorragenden Aufschlag macht.
Ihr Fokus ist der Volleyball. Smilla Bobzin, ein Talent im Angriff. Ihr Ziel, die Nationalmannschaft und irgendwann Olympische Spiele. Smilla, gerade 13 Jahre alt geworden, geht auf das Sportgymnasium in Schwerin. Hier trainieren zukünftige Olympioniken. Im Klassenzimmer treffe ich Smilla. Und einfach
reingehen. Also ich würde gern schon übernächstes Jahr in die Nationalmannschaft kommen, zumindest so eine Einladung bekommen und das mal ausprobieren. Und irgendwann dann erste Bundesliga zu spielen und vielleicht dann später nochmal Nationalmannschaft zu kommen und dann vielleicht später sogar zu Olympia zu kommen.
Wer hier trainiert, hat große Träume. Anders als viele Mitschüler besucht Smilla das Sportgymnasium erst seit einem Jahr. Die Ansprüche von Anfang an hoch.
Der Druck ist enorm. Also mit der Schule und mit dem Training manchmal, man sitzt da schon Abend und weint vielleicht mal, weil man diesen ganzen Stress mit der Schule hat. Aber ich finde, es macht irgendwie auch Spaß, diese, sag ich mal, Challenge, das zu schaffen.
Für sie und ihre Freundinnen aus der Mannschaft geht es direkt nach dem Unterricht zum Training. Unterstützung von Freunden und Familie, wichtig für den Leistungssport. Aber wie lassen sich Berufsausbildung und Spitzensport miteinander vereinbaren? Eine Frage, die auch Smillas Eltern beschäftigt.
Sie wird nachher mit dem Volleyball, auch wenn sie möglicherweise im Profivolleyball landet, im Damenvolleyball eben nicht das große Geld verdienen können. Wenn man Glück hat, hat man ein paar Jahre, wo man eben mal damit auskommt, aber das andere ist einfach wichtig.
Smilla wird am Sportgymnasium auch ihr Abitur machen. Bis dahin soll es eine neue bundesweite Sportagentur geben, die helfen könnte, Sport und Beruf miteinander zu vereinen. Noch bekommt Smilla Schule und Volleyball gut unter einen Hut.
Also klar, es gibt anstrengende Phasen, wo man auch merkt, dass sie körperlich erschöpft ist. Aber in der Regel hat sie da einfach so viel Freude dran. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da sich nicht so verbeißt. Und sie hat schon als kleines Kind gesagt, Sport ist ihr Leben, Sport ist mein Leben, Mama. Und es ist einfach schön zu sehen, dass sie auch so ihren Sport gefunden hat.
Das Besondere an diesem Standort, die Nähe zur Schweriner Volleyball-Bundesligamannschaft. Mit ihrem Team ist Smilla im vergangenen Jahr deutsche U14-Meisterin geworden. Das geht nicht ohne hartes Training, wie mir ihr italienischer Coach sagt.
Nein, natürlich. Ist Leistungssport, wir sind die Spitze in Deutschland. In dieser Sache ist schwer für die Mädchen, wissen wir das. Machen wir zwischen 14 und 16 Stunden pro Woche Training. Aber das ist der Weg.
Jeden Tag Training, dazu der Unterricht und am Wochenende Turniere. Smillers Tag beginnt um 7:30 in der Schule und endet um 5:30 in der Volleyballhalle.
Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so kaputt bin. Ich finde, der Tag heute war entspannt. Aber natürlich, das Training war anstrengend. Aber sonst geht's.
Und tschüss!
Für ihre Ziele Nationalmannschaft und Olympia investiert Smilla viel. Das geht nur im Team und mit Freundinnen.
Wenn sich Lieder so ultimativ ins Gedächtnis brennen wie seine, dann fällt Abschied nehmen schwer. Und nein, Billy Joel, der schon in den 70ern Ohrwürmer für die Welt produzierte, geht mit mittlerweile 75 Jahren nicht in Musikerrente. Aber er gibt heute das letzte seiner legendären Konzerte im Madison Square Garden, für die er 10 Jahre lang jeden Monat einmal von seinem Haus in Long Island aufgebrochen ist, um in New York City einen Abend lang auf der Bühne zu stehen und danach wieder nach Hause zurückzufahren. Zuletzt wohl sogar häufiger per Regionalbahn, um sich zu erden, wie Joe selbst meinte, bei der Fahrt durch seine Stadt, die von ihm so oft besungene, die Liebe seines Lebens. Carsten Schabowski.
I'm in a New York state of mind. Brooklyn Bridge, Times Square, Soho, das alles ist seine Stadt. Von dieser ganz besonderen Liebesbeziehung handeln viele seiner Lieder. Billy Joel wurde in der New Yorker Bronx geboren. Auch das ist New York. Der Madison Square Garden. Für den Pianoman ist es eine ganz besondere Auszeichnung, hier spielen zu dürfen. Madison Square Garden ist mehr als ein Büro, das ist Zuhause. Wenn du nach Billy Joels Zuhause googelst, dann findest du Madison Square Garden. Das ist ziemlich cool. Billy Joel und sein New York. Auf seiner Homepage hat er alle Orte aufgeführt, die ihm wichtig sind. Zum Beispiel den hier, St. Mark's Place. Das New Yorker East Village sieht nicht mehr so aus wie zu den Zeiten, als Billy Joel dort das Video zu seinem Song A Matter of Trust gedreht hat. Auch so hat sich verändert. Wissen Jack Fenano und Michael Grosvenor. Die zwei produzieren einen Musikpodcast, in dem es um Billy Joel geht. Auch sie kennen die Billy Joel-Plätze in der großen Stadt. Das ist einer der wenigen Plätze, wo man den Werdegang von Billy Joel noch sehen kann. Hier hat man das Cover aufgenommen von Innocent Man im Sommer 83. 52nd Street, Scenes from an Italian Restaurant, Hudson River Line, das sind Orte, die in seinen Songs vorkommen. Billy Joel gilt für viele als der Prototyp eines New Yorkers. Er ist bereit zu kämpfen, er hat keine Angst vor Konfrontation, er ist sehr schlau, er ist aber nicht nur ein harter Junge, er hat auch was zu sagen. Eine Ära geht zu Ende. Heute wird Billy Joel zum letzten Mal von seinem Wohnort Long Island nach New York City fahren. Das war der Höhepunkt meiner Karriere. Ich als Hauptact. Alle kennen den Madison Square Garden. Jeder weiß, das ist nicht nur New York. Jeder feiert dich. Denn das ist der Garden. Damit könnte nun alles enden. Aber ausgerechnet jetzt hat Billy Joel einen neuen Song veröffentlicht, den ersten nach 17 Jahren. Aber New York schläft ja auch nie.
Einen haben wir noch und der wird hoffentlich ein Hit, Carsten. Was gibt das Wetter her?
Es gibt ein ganzes Album voller Wetterhits aktuell. New York übrigens, Madison Square Garden, morgen Höchsttemperatur 29 Grad. Aber ich glaube, die Augen der Welt richten sich morgen auf eine andere wundervolle Stadt. Und zwar auf diese Stadt hier, von der wir ein Satellitenfoto vom letzte Woche Donnerstag haben, fast wolkenfrei. Übrigens, ganz kleine Randbemerkung, heute auf den Tag genau vor 5 Jahren wurde die bisherige Höchsttemperatur von Paris gemessen. Damals, am 25. Juli 2019, waren es unglaubliche 42,6 Grad. Ich glaube, alle Menschen werden froh sein, dass wir in unseren Wettermodellen für die nächsten 2 Wochen zumindest keine annähernd so dramatische Hitzewelle für die Stadt und für die Olympischen Spiele sehen. Morgen hingegen relativ entspannte 21 Grad, morgen Abend während der Eröffnungsfeier. Das Wetter ist ein bisschen unklar. Südlich des Stadtzentrums zieht etwas Regen entlang, nördlich bleibt es trocken. Es könnte also sein, dass es ein paar Regentropfen gibt. Die gibt es übrigens auch bei uns in Deutschland ganz aktuell schon im Nordwesten. Und dieser Regen breitet sich in der Nacht langsam bis zur Mitte aus. Erreicht dann morgen im Verlauf des Tages auch den Osten und Nordosten. Dahinter hört es vorübergehend auf. Aber am Nachmittag kommen dann ein paar weitere Schauer und einzelne Gewitter hinterher. Der Süden wird davon kaum etwas abbekommen. Dort bleibt es den ganzen Tag ziemlich sonnig. Die Temperaturen nachts liegen sie meistens bei Werten zwischen 11 und 19 Grad. Tagsüber in der Nordhälfte 22 bis 25 Grad, im Süden bis zu 29 Grad. Der Samstag wird dann noch mal ein bisschen verschärfter in Sachen Gewitter und stärkeren Regengüssen. Der Sonntag bringt dann aber wieder eine Wetterentspannung. Aus Westen wird es wieder sonniger bei sommerlichen Temperaturen.
Vielen Dank, lieber Carsten Schwanke. So, und wir haben jetzt Sendeschluss. Im ersten wird es jetzt Faking Bad.
Mit einer Comedy um skurrile Fragen und geblöffte Antworten.
Wir sind morgen wieder für Sie da am Abend der Eröffnung der Olympischen Spiele um 23.45 Uhr. Bis dahin. Tschüss, machen Sie es gut.
Tschüss.